Danke, ich weiß gar nicht, warum ihr klatscht. Aber ist doch öfter schon mal so, ne? Man sieht jemanden und denkt, hä, irgendwas ist komisch. Manchmal ist es ein bisschen auffälliger komisch, andere Male ist es ein bisschen unauffälliger komisch. Das, was komisch ist, ist manchmal so, wo wir das Gefühl haben, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt und so. Nein, ich bin einfach nur nicht beim Friseur gewesen. Und ja, okay, eigentlich habe ich blonde Haare. Genau, wir sind zurzeit mitten in der Serie, wie können wir Gottes Stimme hören? Und heute geht es darum, wie kann ich das prüfen, ob es echt ist, ob es von Gott kommt oder nicht. Gott redet zu uns Menschen und es ist wie ein Abenteuer, das zu entdecken. Und ich finde das unglaublich spannend, jedes Mal, wenn ich das Empfinden habe, Gott redet zu mir, das dann rauszufinden, ja, ist das wirklich Gott? Und wenn es Gott ist, so, wow, Gott, du hast es wieder getan, du hast wieder zu mir gesprochen. Wie kann man dem nachgehen? Und das kann ja durch verschiedenste Sachen sein, dass Gott zu uns spricht. Durch Bibelstellen, das kommt sehr oft vor. Oder ich habe selten mal gehört, dass es eine hörbare Stimme ist. Also nicht bei mir selber, ich habe das noch nicht gehabt, aber von anderen habe ich das schon mal gehört. Dann innere Bilder, Visionen, Träume, aber auch durch andere Menschen oder durch Umstände. Durch alles Mögliche kann Gott zu uns sprechen. Und wenn wir jetzt was haben, wo wir sagen, ja, irgendwie, das könnte sein, dass Gott da zu uns redet, wie kann man das prüfen, ob es wirklich Gott ist, ob es quasi echt ist? Ich möchte heute Morgen mit einer Geschichte anfangen. Die ist erfunden, aber vielleicht kann die ja auch so vorkommen. Am Dienstagabend hat Hannes eine Auseinandersetzung mit seiner Frau und es wird laut und er ist übermäßig laut in dieser Auseinandersetzung als Reaktion. Seine Frau ist tief verletzt und Hannes wundert sich selber über sich, woher kommt diese Überreaktion bei ihm? Dass er so laut geworden ist, dass er seine Frau verletzt hat, weil eigentlich wollte er das gar nicht. Das Gute ist, beide kriegen sich irgendwie wieder ein, können darüber sprechen und stellen fest, dass Hannes vor vielen Jahren mit einem ähnlichen Thema tief verletzt worden ist und jetzt diese Wut in ihm hochgekommen ist. Und dann können die sich da irgendwie mitfangen. Am nächsten Morgen liest Hannes in seiner Bibel Jesaja 53, Vers 5, wo es heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und direkt muss Hannes daran denken, an den Abend vorher, an die Situation, wo er so überreagiert hat, wo diese Verletzung in ihm war. Ist es jetzt Gott, der durch diese Bibelstelle zu ihm spricht? Ich höre da eine starke Ermutigung für Hannes. Dieses Gott begegnet ihm und sagt, hey, ich möchte dich heilen. Das ist das, was ich jetzt spontan in dieser Geschichte hören würde. Am Sonntag darauf gehen sie beiden in den Gottesdienst und Hannes wird angesprochen von Elsa nach dem Gottesdienst, ob er für sie beten kann. Soweit, so gut. Elsa hat seit 5 Monaten Krebs und sucht jeden Sonntag nach jemandem, der für sie betet. Und so diesmal geht sie eben auf Hannes zu. Und dann muss Hannes wieder an den Vers denken, durch den Gott diese Woche zu ihm gesprochen hat. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ist dieser Gedanke jetzt von Gott? Ist es eine Ermutigung für Elsa oder einfach nur ein Gedanke von Hannes? Lass uns da mal drüber abstimmen. Du hast ja die Folie, Frank, wenn du die nochmal kurz zeigen könntest. Genau, das sind die beiden Möglichkeiten. Ist es einfach nur ein Gedanke von Gott oder ist es eine Zusage von Gott? Ist es nur ein Gedanke von Hannes oder ist es eine Zusage von Gott? Vielleicht mal Handzeichen für Variante A. Ist es einfach nur ein Gedanke für Hannes? Wer denkt, dass es einfach nur dieser Gedanke ist? 1,5? 2,5? Okay, wer ist für Möglichkeit B, dass es eine Zusage von Gott ist? Deutlich mehr, aber auch nicht alle. Und ich glaube, einige enthalten sich. Ja, es kann beides sein. Ich weiß es nicht. Aber ihr merkt schon, es ist nicht einfach zu prüfen, ist es von Gott oder ist es nicht von Gott. Aber es ist wichtig, dass wir es prüfen. Und das ist ein besonderes Zeichen schon alleine. Ne? Lässt dieser Eindruck zu, dass ich es prüfe oder nicht? Weil wenn ich gestresst werde, nach dem Motto, nee, ich habe keine Zeit zu prüfen, ich muss das jetzt unbedingt machen, ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht von Gott ist, weil Gott lässt sich prüfen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21 steht, prüft alles, das Gute behaltet. Und in Römer 12, Vers 2 gibt der Apostel Paulus sogar etwas wie eine Anleitung, wie wir prüfen können. Das steht in Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lieber Paulus, das klingt ja ganz gut, aber ich brauchte irgendwie mehr Pack an. Vielleicht reagierst du da ähnlich wie ich. Also ich musste das mehrmals lesen, um so ein bisschen dahinter zu kommen, was Paulus vielleicht damit meinen könnte. Weil für mich das noch, es hört sich gut an, ne? Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Und in diesem Vers sind mir drei Dinge aufgefallen, als ich den mehrmals gelesen hatte. Zuerst spricht Paulus davon, dass wir uns nicht dieser Welt angleichen sollen. Ja, wie ist denn die Welt? Ah, das war nur Zufall. Tja, Schicksal. Wenn ich vieles einfach dem Zufall überlasse oder als Zufall sehe oder mich in mein Schicksal einfach nur so rein ergebe, ja, sage ich nicht Gott damit ein Stück weit, eigentlich bist du mir egal, es ist eh nur Zufall und es ist einfach nur Schicksal, das mir widerfährt? Damit lehne ich Gott doch eigentlich ab und sage, ich will ohne dich, ich komme ohne dich aus. Und von dem Ganzen gibt es noch eine fromme Variante. Manchmal höre ich nämlich Menschen sprechen, ah, die Tür ist zugegangen, das hat nicht so geklappt, dann war das auch nicht Gottes Wille. Ich glaube, das ist einfach nur eine fromme Version von Schicksalsgläubigkeit. Denn Gott fordert uns immer wieder auch heraus. Für manche Dinge müssen wir kämpfen und ja, das kostet was. Und ja, manchmal ist es auch Gottes Wille, dass wir kämpfen, dass wir es nicht einfach so haben. Da müssen wir durch die Widerstände durch. Dahinter kann Gottes Wille sein. Das Zweite, was mir in diesem Vers von Römer 12,2 auffällt, Paulus spricht davon, meine Sinne erneuern und auf Gott ausrichten. Und der Gedanke, der mir dazu gekommen ist, ist, dass es meine Aufgabe ist, diese unguten Glaubenssätze abzulegen, die Denkmuster und Verhaltensweisen, die ich vielleicht aus meiner Kindheit mit mir rumschleppe oder im Laufe meines Lebens mir angeeignet habe, dass ich die immer wieder überprüfe und frage, führt es mich zu Gott hin oder von Gott weg? Was ist damit? Und wenn es mich von Gott wegführt, was ich, oder die Art und Weise, wie ich denke, wie ich glaube, dann sollte ich das vielleicht mal ablegen und zu Gott kommen mit was Neuem. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dies oft schmerzhaft ist, sich den eigenen Sachen zu stellen und zu entdecken, okay, da muss ich jetzt mal tief schlucken, Luft holen und umdenken. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist oft ein Training, wo man immer wieder sich aufmacht und sagt, nee, das bringt mich weg von Gott und das andere bringt mich hin von Gott. Und es ist Gottes Wille, dass wir erwachsen werden, dass wir eigenständig werden, dass wir frei sind. Und ich finde den Gedanken, den habe ich in einem Buch gelesen, der geht mir total nach seit ungefähr einem halben Jahr, dass ich mich nicht zu einem anderen Menschen verändern muss, sondern dass das, was auf mir drauf liegt, wie so Zwiebelschalen, dass Gott das wegmachen möchte, dass das, wer ich eigentlich bin, zum Vorschein kommt. Dass derjenige, zu dem Gott mich gemacht hat, dass der zum Blühen kommt. Weil sonst renne ich nur irgendwas hinterher an Vorstellungen, an Bildern, was ich eigentlich gar nicht bin, was Gott auch gar nicht von mir erwartet, dass ich sein soll. Das Dritte, was mir bei diesem Vers von Paulus auffällt, ist das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Gottes Wille ist das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige. Und das scheint für Paulus wie so Prüfkriterien zu sein. So, ja, wenn das diesen Kategorien entspricht, dann ist es Gottes Wille. So würde ich das jetzt einfach mal verstehen. Und gleichzeitig finde ich es ein bisschen schwierig, das jetzt konkret auf meine Situation umzusetzen. Ich habe vielleicht einen Gedanken, eine Bibelstelle, die mir wichtig wird, ein inneres Bild oder einen Traum, der mir von dieser Nacht noch nachgeht. Wie kann ich dann prüfen, ob das von Gott ist oder nicht? Und ich habe ein paar konkretere Punkte, die aber in diesem von Paulus drin sind, die es vielleicht aber für uns alle ein bisschen greifbarer machen. Manche Punkte sind mehr für größere Lebensentscheidungen, dass ich rausfinden kann, was ist Gottes Wille jetzt für eine bestimmte Entscheidung, die ich in meinem Leben habe. Und andere Punkte sind eher für diese, ich sage es mal in Anführungsstrichen, kleineren Eindrücke, die so im alltäglichen Leben sind. Eine Bibelstelle, die mir wichtig wird, ein inneres Bild, das ich habe, ein Wort von jemandem anders, der auf mich zukommt oder. Und das erste Kriterium und auch für mich das wichtigste Kriterium ist, entspricht die Botschaft meines Eindrucks der Gesamtaussage der Bibel. Das ist der Maßstab, an dem wir uns orientieren sollen. Die Bibel ist Gottes Wort und deswegen ist es unglaublich wichtig, die Bibel zu kennen. Weil wenn wir die Bibel nicht kennen, fehlt uns das wichtigste Werkzeug überhaupt. Weil ich meine, woran kann man es besser prüfen als an der Bibel? Und Gott redet immer wieder durch die Bibel zu uns. Wenn wir sie nicht lesen, verpassen wir eine großartige Möglichkeit, dass Gott zu uns spricht. Und ja, wir sollten uns dann nicht auf einzelne Verse konzentrieren, sondern eher auf die Gesamtaussage. Und doch kann es sein, dass so wie einzelne Verse so hochpoppen bei uns und ins Jetzt reinsprechen. Und ja, das kann von Gott sein. Und in der Geschichte von Hannes würde ich den Vers selbst als Gottes Reden zu ihm empfinden. Aber es wird schwierig, wenn wir das auf andere Lebensbereiche von uns übertragen oder sogar auf andere Menschen übertragen. So, ohne das nochmal zu prüfen. Und das ist so diese Begegnung, die Hannes in der Geschichte von vorhin mit der Elsa hatte. So, er hat seinen Vers auf Elsa übertragen. Es kann sein, dass Gott das Gleiche nochmal spricht. Ja, das will ich nicht ausschließen. Aber es ist eine Gratwanderung an der Stelle. Und wegen dieser Gratwanderung würde ich jetzt Hannes empfehlen, schreib es dir auf. Nimm es als Ermutigung für dich, dass du mit einem anderen Mut beten kannst für die Frau. Schreib es auf, damit du es prüfen kannst. Und wenn das dann von Gott ist, dann wird es eintreffen, dann wird die Frau gesund werden. Und wenn nicht, war es zumindest eine Übung für dich und eine Ermutigung, mit der du ins Gebet starten konntest. Das zweite Kriterium, was mir einfällt, ist, hat Gott schon mal über das gleiche Thema zu mir gesprochen? Und wenn ja, passt das zusammen? Gott spricht von sich selbst, ich bin, der ich bin. Er verändert sich nicht. Er ist gestern, heute und morgen der gleiche. Er wird dir nicht gestern das sagen, heute das sagen und morgen wieder völlig was anderes sagen. Gott schreibt eine gerade Linie mit deinem Leben. Gott ist nicht wankelmütig oder mal so, mal so. Das dritte ist, wohin führt mich die Botschaft? Führt es mich zu Gott hin oder von ihm weg? Und nehmen wir doch nochmal den Hannes. Ich möchte dann ein bisschen weiter diese Geschichte spinnen. Hannes hat eine Familie, er hat einen Vollzeitjob und ehrenamtlich engagiert er sich, dass er wöchentlich eine Männergruppe hat und im Teenie-Programm auch mithilft. Super. Und jetzt hat Hannes den Eindruck, er soll zusätzlich noch einen evangelistischen Gefängnisdienst starten und noch zusätzlich dreimal die Woche mindestens Seelsorge anbieten. Da frage ich mich, Hannes, Moment mal, wo bleibt die Zeit, die du persönlich für Gott hast, die du für deine Familie hast und für deine Partnerin hast? Meine Mutter hat dazu mal einen schönen Satz geprägt bei mir. Wenn der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er. Ja, wir sind herausgefordert von Gott, immer wieder auch was zu wagen, was auszuprobieren. Aber der Teufel, der schiebt uns auch immer wieder gerne. Und für mich ist dieses Beschäftigtsein in unserer heutigen Zeit die Ablenkung Nummer eins von uns Christen. Wir sind ständig auf Achse, sind permanent unterwegs, haben immer alle Hände voll zu tun. Und letztendlich kann es sein, dass es einfach eine Ablenkung ist, dass wir die Zeit, die wir persönlich mit Gott verbringen sollen, nicht mehr haben. Dass die Zeit, die wir eigentlich für unseren Partner verbringen sollten, nicht mehr haben. Dass wir nicht mehr die Zeit für unsere Kinder haben oder. Ablenkung. Das hindert uns nicht nur daran, das zu prüfen, ob etwas von Gott ist. Ja, es hindert uns auch erst direkt von Gott zu hören. Da haben wir auch keine Zeit mehr für. Viertens, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Was ist die Frucht dieser Botschaft? Was ist die Folge, was ist die Konsequenz, wenn ich das mal weiterdenke? Gerade bei größeren Lebensentscheidungen ist das ein wichtiger Punkt. Und da denke ich auch wieder an die Geschichte von Hannes und frage mich, was wäre die Folge, wenn er Elsa die Heilung zusagen würde? Aus meiner Sicht würde das sowohl für Hannes als auch für Elsa einen unguten Erwartungsdruck aufbauen. Hannes hätte die Erwartung, jetzt muss aber unbedingt was passieren, und er würde jeden Tag warten, wird die Elsa jetzt gesund? Die Elsa wird sich vielleicht wie an so einen Strohhalm da dran klammern und vielleicht völlig dran verzweifeln. Wir hatten vor Jahren eine Frau, die Ruth Schau, ich weiß, einige von uns kennen sie, die hat fast jeden Sonntag für sich beten lassen. Und sie ist trotzdem gestorben. Sie ist trotzdem nicht geheilt worden. Ist ihr Gott begegnet? Ich glaube absolut. In jedem Gebet. Wir haben es nicht in der Hand. Gott ist nicht der Automat, wo man was reinschmeißt und dann kommt unten was raus. Und aus dem Grund möchte ich uns ermutigen, da ein bisschen vorsichtig zu sein. Das zu prüfen. Der fünfte Punkt. Das ist ein Punkt, den ich ganz gern habe. Was passiert, wenn ich es nicht tue? Das ist wie so eine umgekehrte Frage. Die ist mir wichtig geworden, als ich für mich die Frage klären musste, wo geht mein beruflicher Weg hin? Die meisten von euch wissen, dass ich aus der Forschung komme. Ich habe Biologie studiert, ein paar Jahre in der Forschung gearbeitet. Und dann kam Birgit auf mich zu und meinte, Philipp, würdest du dich auf den Weg machen, rauszufinden, ob nicht Gemeindeleitung dein beruflicher Weg sein könnte. Also von der Forschung zur Gemeindeleitung. Beides hatte seinen Reiz. Und für beides hatte ich Anzeichen, als ob es Gottes Weg sein könnte. Also mit der Zeit hat es sich schon konkretisiert in eine Richtung, aber das war so ein bisschen mehr am Anfang. Und dann habe ich mir vorgestellt, was ist, wenn ich es nicht mache? Was ist, wenn ich nicht die Forschung mache? Was ist, wenn ich nicht Gemeindeleiter werde? Und bei diesem Gedanken, was ist, wenn ich nicht Gemeindeleiter werde, diesen Weg einschlage, auf einmal war in mir dieses Gefühl, Mensch, ich würde die Wahl Nummer 1 von Gott verpassen. Und das kann eine hilfreiche Frage sein. Ich würde das nicht als alleiniges Kriterium sehen. Bitte vorsichtig sein. Aber es kann helfen, die inneren Sachen mal von der anderen Seite zu betrachten. Das sechste Kriterium, was mir einfällt, ist, besonders bei größeren Entscheidungen, was empfindet der Partner, was empfinden enge Freunde oder die Begleiter von einem? So das Feedback einholen. Gerade bei Berufswahl, Berufswechsel, Partnerwahl, Hauskauf oder so, es lohnt sich schon mal zu fragen, hey, was empfindest du? Empfindest du da Gottes Weg für mich drin oder nicht? Wie ich eben schon meinte bei meiner Frage, so Biologie oder Gemeinde, da war mir das wichtig, auch die Einschätzung von den Menschen, die mir nahestehen, einzuholen. Das habe ich unterwegs getan mit Einzelnen. Aber ich bin, nachdem ich die Entscheidung für mich erstmal gefällt hatte, nochmal auf sie zugegangen, bevor ich das publik gemacht habe und gesagt habe, das ist meine Entscheidung. Aber bevor ich jetzt das so groß an die Glocke hänge, bitte stellt mir kritische Fragen, hinterfragt das Ganze. Und ja, das haben sie wirklich getan. Und es hat geholfen, sich dem Ganzen zu stellen und einfach mal zu überlegen, ist das jetzt wirklich, hat das Bestand, diese Entscheidung? Das siebte ist Frieden haben. Auf den Punkt möchte ich näher eingehen, weil wir oft davon sprechen, ja, ich habe Frieden über diese Sache. Und gleichzeitig denke ich, Frieden wird manchmal missverstanden. Es kann uns aber gleichzeitig unglaublich helfen, Gott zu entdecken und zu prüfen, ob etwas von Gott ist. Egal, ob es ein Gedanke ist, ein Traum, ein Bild oder Ähnliches. Für viele Christen ist Frieden in diesem Jahr unglaublich wichtig. Es sind viele, die verfolgt werden weltweit und es nimmt zu. Es spricht davon, dass die Welt auf ein Ende zudriftet. Für andere ist es einfach die Jahreslosung. Sucht den Frieden, jagt ihm nach. Birgit hatte Anfang des Jahres darüber gepredigt. In meinem Empfinden wird Frieden oft gleichgesetzt mit einer inneren Ruhe oder einfach einem guten Gefühl. So, ich habe ein gutes Gefühl über diese Sache. Dann würden wir sagen, ja, ich habe Frieden darüber. Aber Gottes Frieden ist mehr als eine innere Ruhe oder Gelassenheit. Gottes Frieden ist mehr als ein gutes Gefühl. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 26, 27 spricht Jesus zu seinen Jüngern. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Jesus sagt das zu seinen Jüngern, und wenn ich das mal so sacken lasse, dann überlege ich, was ist denn die Welt von den Jüngern? Die Jünger haben die Welt vor Augen, die geprägt ist von der griechischen Kultur und der römischen Besatzung. Das war die Welt, die sie gesehen haben, also das Weltliche in ihrem Umfeld. Und das Jüdische war ja quasi das Gottzugewandte. Und das waren diese beiden Gegenpole, in die, ich glaube, Jesus auch hier in diesem Vers reinspricht. Für die Griechen war Frieden ein Moment der Ruhe im Sinne von einem glücklichen Zusammenleben und Wohlstand. So dieses, mir geht's gut, also habe ich Frieden. Bei den Römern war Frieden einfach ein vertragliches Abkommen zwischen zwei Parteien. Unser Land ist nicht im Krieg, also haben wir Frieden. Und in der Bibel hat Frieden eine sehr viel umfassendere Bedeutung als Shalom im Hebräischen bezeichnet. Und das meint wie so ein ganzheitliches Wohlbefinden, ein Wiederherstellen der göttlichen Ordnung, ein Versöhntsein mit Gott und mit mir selber. Und das geht weit über das hinaus, was die Griechen als gutes Gefühl hatten, als die Römer, als Rahmenbedingungen. Aber erkennt ihr in diesem Griechischen und in diesem Römischen unsere heutige Welt auch? Ist es nicht heute ähnlich? Ach, ich habe ein gutes Gefühl. Ach, wir leben ja eigentlich ohne Krieg. Gott möchte uns so viel mehr geben mit seinem Frieden und lädt uns da hinein ein, das wie die Jünger anzunehmen. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern meinen Frieden möchte ich dir geben heute Morgen und in deinem Leben. Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Frieden? Das wichtigste Merkmal von dem göttlichen Frieden ist für mich das Geschenk der Versöhnung mit Gott. Dazu möchte ich zwei Bibelstellen vorlesen. Einmal aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 19 und 20. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat uns gerecht gemacht. In der Person von Jesus hat Gott die Beziehung zwischen ihm und uns Menschen wiederhergestellt. Möglich gemacht, dass wir zu Gott kommen können, dass wir Sündenvergebung bekommen. Das ist die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Gott selbst kommt und bringt die Beziehung in Ordnung. Wir dürfen das Geschenk annehmen. Und Versöhnung hat noch eine zweite Seite, nämlich dieses Versöhntsein mit mir selber. Mit mir selber ins Reine kommen. Birgit hat ein Seminar darüber, Frieden schließen mit der eigenen Lebensgeschichte. Das ist genau das. Dieses, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, ich glaube zu wenig, bete nicht genug, bin zu ruhig, bin zu impulsiv, habe zu wenig Talent, kein Geld, keine Zeit und so weiter und so fort. Wenn das auch bei dir ein Punkt ist, möchte ich dir einen Satz mitgeben, der Wunder bewirkt. Ich bin genug. Ich bin genug. Wenn du die nächste Folie hast. Das ist meine neue Flurdeko. Die habe ich bei mir im Flur hängen, damit sie mich immer wieder daran erinnert, an diese Botschaft. Ich bin genug. Was ich habe und wer ich bin, reicht. Ich bin genug. Und ich erlebe immer wieder, wie befreiend dieser Satz ist in mir. wie ich mit mir selber Frieden schließen kann, jeden Tag neu, wenn ich über diesen Satz stolper. Und das ist jedes Mal, wenn ich ins Schlafzimmer gehe oder wenn ich aus der Wohnung rausgehe. Frieden mit mir selber haben schafft unglaublichen Raum, dass Gottes Friede in meinem Leben zunehmen kann. Und das führt mich zum nächsten Punkt vom Frieden. Gottes Frieden ist im Land seiner Ruhe. Das ist eine Formulierung von Paulus, die er im Hebräerbrief aufgreift, was aber eine Geschichte ist aus dem Alten Testament vom Volk Israel. Ich möchte jetzt nur Abschnitte lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, Verse 7 bis 19. Das ist eine ganze Passage und wenn euch das interessiert, lest das mal nach, lest die Parallelstelle im Alten Testament. Jetzt hier nur in Kürze. Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen, wie beim Aufruhr am Tag der Versuchung in der Wüste. Und ich sagte, immer geht ihr Herz in die Irre. Sie erkannten meine Wege nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Wem aber hat er geschworen, dass sie nicht eingehen sollten in seine Ruhe, wenn ich den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen ihres Unglaubens. Die Vorstellung, dass Gott uns in ein Land führen möchte, also bei den Israeliten war es das gelobte Land, das Land seiner Verheißung, seiner Bestimmung, was das Land der Ruhe war für das Volk. Aber ich glaube, genauso gibt es in unserem Leben ein Land der Ruhe, in das Gott uns führen möchte. In ein, ja, wie ein Land, wo Frieden ist, wo wir in uns und mit Gott Frieden haben. Und in dieser Passage lesen wir verschiedene Sachen, die uns daran hindern können. Wir können hartherzig sein gegenüber Gott, gegenüber anderen Menschen, gegenüber uns selber. Wir können ungehorsam sein, wenn wir was von Gott gehört haben. Wir haben es geprüft und erkennen, ja, es ist von Gott und folgen dem nicht. Wir können einfach sagen, ach, das war Zufall, ach, Schicksal oder wie auch immer und zeigen, dass wir eigentlich nicht wirklich glauben, dass Gott zu uns redet. Und das kann uns hindern, in unser persönliches Land der Ruhe reinzukommen. Aber wir sind eingeladen, bei Gott anzukommen, einfach da zu sein, auszuruhen, innezuhalten, zu genießen, eben dieses Land der Ruhe zu erfahren. Das Nächste, was ich mit dem Frieden von Gott in Verbindung setze, ist, dass Gottes Frieden Ordnung bringt. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, Vers 14, Vers 33, Kapitel 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Was für ein Gegensatz. Normalerweise würde ich hier sagen, nicht Unordnung, sondern Ordnung. Nicht Unfrieden, sondern Frieden. Nein, er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das heißt, wo Gottes Friede ist, kommt Ordnung rein. Wenn ich mich aufmache und öffne, Gottes Frieden in mich reinzulassen, muss ich mich nicht wundern, wenn Gottes Ordnung in mein Leben kommt. Oder wenn ich einen Eindruck prüfen möchte, kann ich mir die Frage stellen, bringt dieser Eindruck Ordnung oder Chaos in mein Leben oder in die Situation? Wohin führt es? Aber Gottes Friede ist auch dort, wo ich Ordnung schaffe. Wenn ich mein Leben aufräume, gebe ich Gott gleichzeitig Raum für seinen Frieden und sich auszubreiten in meinem Leben. Ein letzter Aspekt, den ich mit Frieden verbinde, ist, dass Gottes Friede nicht immer erklärbar ist. Das lesen wir im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 7, wo es heißt, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Ich liebe es, Zusammenhänge zu entdecken und zu verstehen. Ich liebe es, zu begreifen, warum und wieso Gott was macht. Und die Steigerung für mich ist, wenn ich das Ganze noch erklären kann. Also nicht nur für mich so ein bisschen, ich habe so eine grobe Vorstellung, sondern ich kann es erklären. Gerne auch natürlich mit einer gewissen Bühne unter mir. Aber das stößt an eine Grenze. Das ist schön auf der einen Seite. Und die Grenze ist, wenn ich dabei so ein bisschen den Wunsch habe, Gott unter Kontrolle zu haben. Also, wenn ich das und das mache, dann tut Gott dies und jenes. So diese, ich muss nur hier ein bisschen verstehen, Gott, wenn ich das erklären kann, ja, dann kann ich doch auf eine bestimmte Art und Weise beten, dann kann ich auf eine bestimmte Art und Weise glauben und dann passiert automatisch das und das. Wenn ich Gott erklären könnte, wäre er kleiner als mein Verstand und nicht mehr allmächtig. Das alles sind für mich Aspekte, die Frieden ausmachen. Diesen Frieden von Gott, der mehr ist als ein gutes Gefühl, der mehr ist als einfach nur ein äußerer Rahmen von, ich bin jetzt nicht im Krieg. Gott möchte uns diesen Frieden schenken, diesen umfassenden Frieden. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Und wenn wir prüfen wollen, ob ein Eindruck, den wir haben, von Gott ist oder nicht, wenn wir für eine bestimmte Sache Gottes Wille für unser Leben entdecken wollen, dann können wir auch nach diesem Frieden Ausschau halten, der unser Verstand übersteigt. Nicht überrascht sein, wenn wir es nicht erklären können. Der so viel umfassender ist als einfach nur ein gutes Gefühl. Wir können aber auch die anderen Kriterien zu Rate ziehen, die ich vorhin vorgestellt habe. Oder vielleicht fällt euch noch was anderes ein, was für euch wichtig ist, wo ihr einen Anhaltspunkt habt. Ja, damit prüfe ich, ob etwas von Gott ist oder nicht. Diese verschiedenen Fragen und Kriterien geben uns Anhaltspunkte zum Prüfen. Aber am Ende des Tages gibt es keine 100% Garantie. Glaube bedeutet immer wieder auch, kleinere und größere Risiken einzugehen, wenn wir uns aufs Wasser wagen und einfach mal ausprobieren. Und dazu wünsche ich uns Mut, dass wir auf Gott hören, das prüfen und auch einfach mal ausprobieren, ob es tragfähig ist, was wir gehört haben. Ob es von Gott ist. Amen.